You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Senan Krieger. Servus.
Hallo.
Und eure zwei Lieblings-Romika-Gesichter haben heute wirklich einiges dabei.
Das kenne ich euch schon. 18 Zettel mit.
18 Zettel. Ja, das ist mehr, als es aussieht, aber ich habe spannende Sachen dabei. Ich wollte gerade irgendwas sagen, aber ich hab's schon wieder vergessen. Aber fangen wir mal mit, ich habe wirklich spannende, ein bisschen Spaß und Spiel heute.
Hau raus.
Aber auch ernste Themen. Wir wollen halt über Wahrheit sprechen. Wie viel Wahrheit können wir eigentlich vertragen? In der Politik, im Unternehmen, aber auch in der Karriere und vielleicht auch im persönlichen Umgang. Da habe ich auch spannende Sachen dabei. Und da haben wir natürlich unsere Frage der Woche. Da werde ich dich, soll ich dich schon mal schätzen lassen vorab? Was schätzt du denn, wie die Zuschauer abgestimmt haben? Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, um da mitzumachen und natürlich hier auch, wenn euch die Videos gefallen, den Kanal abonnieren. Also die Frage war ja, erstmal umstecken hier, da ist sie, die Frage der Woche. Sollte die Regierung in Krisenzeiten alle Informationen offenlegen oder bestimmte Wahrheiten verschweigen, um Panik zu vermeiden und strategische Vorteile zu sichern? Was schätzt du? Wie viele haben für alles offenlegen gestimmt und wie viele für bestimmte Wahrheiten verschweigen?
Ich kann mir vorstellen, und das ist anders als das, was die Leute wirklich wollen, aber das ist ja egal, dazu kommen wir gleich. Ich glaube, es haben 80% mindestens gesagt, offenlegen.
Ich hätte auch tatsächlich 80 gesagt, es war ein bisschen weniger. Ich hätte auch, ich weiß auch nicht warum, ich hätte auch so 81 gesagt.
Ja? Also wie viel waren es?
Es sind 69.
Okay.
Ich hätte auch mehr geschätzt.
Aber doch signifikant mehr wollen die totale Transparenz.
69, also mehr als zwei Drittel, alle Infos offenlegen, 69-31%.
Ist ein spannendes Thema, freue ich mich heute drauf.
Wir werden auch noch zwei, drei Antworten jeder dann uns anschauen. Eine Frage für dich vorab, das habe ich neulich gesehen, fand ich ganz interessant. Das ist auch was, was dir gefällt. Das ist eigentlich so eine Frage, die du sonst stellen würdest. Stell dir vor, es gibt 1000 Trauben. Mhm. Du bekommst für jede, die du isst, 5000 Euro. Mhm. Und eine ist vergiftet. 1000 Trauben, eine ist vergiftet. Wie viele isst du?
1000.
Es ist schwierig.
Ich würde keine essen, weil ich genug Geld habe.
Ach komm, ein bisschen Nervenkitzel.
Nein.
Also die, aber es wäre ein schöner Tod, wenn du die erste, wenn du wirklich ausgehst, die nimmst.
Okay, nur für dich würde ich eine essen. Für dich würde ich eine essen.
Also ich habe überlegt, ich würde mehr als 100 würde ich, also das ist eigentlich auch viel.
100 Gefühl. Wäre 10% des Gesamten, ne?
Ja, also wäre schon viel. Ich würde sagen so vielleicht so 30, 40, 50 so.
Ich würde keine einzige.
Aber essen. Es ist schon.
Nein. Wir haben Geld.
Ja.
Das ist. Aber
schreibt mal in die Kommentare, wie viel.
Ja, wie viel würdet ihr essen?
Die Frage ist natürlich auch, man könnte jetzt auch sagen, du kriegst pro Traube 500.000. Das ist natürlich immer eine Frage des Preises auch.
Ja, jeder hat seinen Preis. Ja.
Es ist 500.000 könnte man schon, würde man schon 10 essen.
Zwei, drei Snacken.
Zwei, drei, aber schön.
Schnell, aber sehr schnell essen, zeitgleich.
Weißt du, ich habe ein römisches Reich, ein neues sozusagen.
Okay. Das,
und zwar Tuvalu habe ich neulich gesehen, sehr interessant von so einem Reiseblogger, der war da.
Das gibt's wirklich.
Ja, wirklich. Ja, das ist in der Nähe von Fidschi. Da kommt man eigentlich kaum hin. Von Fidschi fliegst du nochmal 2-3 Stunden.
Wo das Wasser herkommt.
Genau. Genau. Und es ist total faszinierend. Ich kannte das vom Namen her. Dass das hier so ein Atoll ist, da wunderschöne Gegend. Aber ich wusste nicht wirklich viel darüber. Und das ist eines der kleinsten Länder der Welt. Hier, Tuvalu besteht aus nur 9 kleinen Atollen. Hat eine Gesamtfläche von etwa 26 Quadratkilometer. Also das ist gar keine richtige Insel, sondern eigentlich ja nur so ein Atoll, so ein Kranz, sag ich mal, so ein paar Meter halt gefühlt so ums Meer rum. Total faszinierend. Weniger als 12.000 Einwohner und der Meeresspiegel steigt. Das heißt,
bald ist Sense.
Ja, früher oder später wird da wahrscheinlich Sense sein. Und was sehr interessant ist, die haben die Länderdomain.tv hinten. Für Tuvalu und verdienen damit sehr viel Geld, weil sie das dann eben, wo es passt, zum Beispiel jetzt irgendwelche Unternehmen, sowas wie Netflix oder Medienunternehmen, die zahlen denen da ein paar Millionchen im Jahr.
Also Entwicklungshilfe.
Ist, sozusagen. Und das ist Wahnsinn, weil du kommst da halt kaum hin. Also da kommt halt alle heiligen Zeiten mal ein Flugzeug von Fidschi, 2-3 Stunden, glaube ich, dauert's.
Wasserflugzeug?
Nee, schon normales, okay, glaube ich. Also das ist schon normal, aber da ist halt nichts los. Also die an dem Flughafen, da gibt es logischerweise nur einen, da spielt die dann halt sonst Fußball und Volleyball und so, weil da halt nichts los ist. Da kommt halt dann so gefühlt ein Flugzeug pro Woche. Gibt's halt quasi auch keinen Tourismus. Und ja, es ist Wahnsinn. Also die haben da natürlich auch Riesenprobleme, weil du kriegst halt den Müll da schon kaum mehr weg. Allein den Müll da wegzutransportieren, Essen hinzubringen, das ist alles. Deswegen sind da auch einige nicht so schlank, weil halt da viele dann verarbeitete Sachen eher gegessen werden, wie zum Beispiel jetzt Chips und so weiter. Du musst ja da auch alles hinbringen und finde ich total faszinierend.
Ja, lass also mal hin.
Einer der am schwersten erreichbaren Staaten. Es gibt nur einen einzigen Flughafen und nur wenige internationale Flüge pro Woche verbinden das Land mit Fidschi. Und nach Fidschi muss ja auch erstmal kommen.
Berlin.
Ja,
Klingt nach Berlin.
Klingt nach Berlin, ja. Klingt nach, wie heißt der?
Tegel?
Tegel, ja, furchtbar. Also Das ist, glaube ich, der schlimmste Flughafen, den ich kenne. Also mir fällt jetzt zumindest spontan kein schlimmerer ein. Ja, finde ich faszinierend. Also da mal zu sein, ist jetzt gar nicht so, dass es so wunderschön ist. Also, es ist schon schön, aber irgendwie auch schön und schrecklich irgendwie zugleich.
Vielleicht können wir da mal hin gemeinsam.
Ja, finde ich spannend. Und Fidschi ist ja auch, also wenn, das habe ich tatsächlich schon mal recherchiert oder recherchieren lassen, um es korrekt zu sagen, wir wollen ja heute über Wahrheit sprechen. Nach Fidschi, da brauchst du auch schon ewig. Also wenn du jetzt von München nach Fidschi bist, da bist du irgendwie, weiß ich nicht, 24 Stunden. Das ist ja schon eine Weltreise. Und dann nochmal von Fidschi, da nochmal hin. Wahnsinn. Also das ist wirklich, ja. Was brennt dir auf den Nägeln?
Ich möchte nochmal Werbung machen für unseren letzten Talk, den wir gemacht haben. Der am, wann kam er raus? Am Dienstag?
Dienstag, ja, richtig. Ja,
und zwar haben wir mit dem Mediamarkt-Mitgründer Walter Gunz gesprochen. Und ich fand wirklich, es war ein tolles Gespräch. Ernsthaft jetzt. Also das war eins der besten Gespräche, die wir hatten. Ich konnte sehr viel mitnehmen. Und schaut's euch gerne mal an. Also für alle die es noch nicht gesehen haben, es ist ein langes Gespräch, wir haben über alles geredet, über Unternehmertum, über seine Geschichte, so ein bisschen wie er Probleme gelöst hat. Der damals ein Unternehmen gehabt, 20 Milliarden Umsatz in der Spitze, über 1000 Filialen, also und 21.000 Mitarbeiter waren es.
Wahnsinn, ja.
Schon ein Imperium geschaffen. Und wir haben auch über die deutsche Politik gesprochen, über das, was schiefläuft. Wir haben über den Liberalismus gesprochen, er ist ein äußerst liberal denkender Mensch. War echt cool. Es kam eine Frage auf, ein Kommentar, der hatte viele Likes. Wie sind wir daran gekommen? Oftmals sind es Zufälle, da nur ganz kurz.
Wir kennen uns aus dem Gentleman's Club.
Ja, einer hat geschrieben, daran erkennt man, dass derjenige wirklich gar keinen Stil hat und vermutlich auch kein Geld. Er hat nämlich geschrieben, auf diesen Kommentar, das sollte, glaube ich, witzig sein, im P1 auf einem Glas Moet.
Ach so, ja.
Und Menschen, die was drauf haben, die sind nicht im P1 und die trinken auch kein Moet. Aber egal, lassen wir
das.
Das
heißt Moet, das ist sehr gut, weil daran erkennt man auch schon, wir wurden doch neulich belehrt von einem Kellner.
Ja.
Der, haben wir das schon erzählt?
Nee.
Der,
Frechheit.
Wir hatten es fast schon eilig, weil der Laden hatte, glaube ich, eine Stunde offen und wir mussten dann ja weiter ins Stadion. Und dann haben wir ein Tetorgé bestellt.
Ja.
Auch Teitinger, wie der Laie sagt.
Ja.
Und dann, weil da gab es jetzt auch keine Auswahl von, wir haben halt einfach den bestellt, den kennt man ja.
Ja.
Das ist jetzt auch nicht mein Favorite, das ist nicht so, dass ich, oh, ich schwöre drauf.
Die Champagnerkarte, der bestand aus zwei Champagner.
Das ist halt ein Standard-Champagner. Ja. Also, und dann wurden wir gefragt, ob wir den aus Überzeugung trinken. Und
ich wusste
erstmal gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Und dann wurden wir quasi belehrt, dass das also und dem Motto, in guten Hotels, das ist so, den schickt man aufs Zimmer, wenn es quasi so der Billo-Champagner. Man kann auch übertreiben. Natürlich gibt es bessere, aber es ist erstens natürlich schon mal Geschmackssache.
Ja.
Und also man kann ihn auf jeden Fall trinken.
Und da musste ich den netten Herren darauf hinweisen, dass ich auch lieber ein Ruinar hätte, aber er nicht auf der Karte war. Und dann...
Und genau, und der hat nämlich nicht Moet gesagt, deswegen, der hat Moet gesagt.
Naja.
Und dann, aber wir waren so höflich, Stichwort Wahrheit, das sind die weißen, eleganten Lügen. Man denkt sich dann, okay, ist falsch, aber man ist ja nicht unangenehm.
Kurz noch zurück zu Walter Gunz. Ich habe damals, als ich noch Redakteur war und Mario mich noch nicht respektiert hat, weil ich nur im Heft war.
Das ist auch gelogen.
Ja, das stimmt. Habe ich nebenbei so ein paar Leute unterstützt und einen habe ich unterstützt, der damals einen Podcast auch hatte, einen Mentor von mir. Und unter anderem hatte er eine Podcast-Verabredung mit Walter Gunz. Ich kannte den damals gar nicht. Das ist 7 Jahre jetzt her oder so, 6, 7 Jahre. Und dann sind wir dort hingefahren und dort habe ich Walter Gunz das erste Mal kennengelernt und ich werde das nie vergessen, Hubi liegt hier gerade am Schlafen Und ich hatte Hubi seit 2 Wochen oder so erst. Also der war super frisch, aber ich musste den mitnehmen. Und dann war ich so ein bisschen, oh, da hinnehmen. Aber Walter Gunz ist ja der größte Tierfreund, den man sich vorstellen kann. Also es ist ja unglaublich.
Kam auch ein guter Kommentar.
So, ja. Also das war ja, also der liebt Tiere mehr als Menschen. Und ich kann das sehr gut verstehen. Und die waren sofort Freunde und deswegen hatten wir sofort einen Draht. Und ich war dann, ist nicht so, dass ich ihn kenne. Ich war einmal im Jahr, haben wir uns irgendwie gesehen immer, weil irgendwas war. Und in letzter Zeit dann häufiger. Und dann hatten wir die Idee, komm, es ist so ein spannender Mensch, lass mal mit ihm sprechen. Und jetzt sind wir ein bisschen mehr im Kontakt. Und ja, Walter Gunz ist, wie ihr auch gemerkt habt, sehr skeptisch, was die deutsche Politik anbelangt. Erstmal, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
Was ich mitgenommen habe? Eine gute Frage. Du meinst jetzt inhaltlich, ja, menschlich? So. Sind solche Fragen immer unangenehm.
Dann überspringen die Frage.
Lass mich mal kurz nachdenken. Ich habe aber noch 2 Sachen, die darf ich auf keinen Fall vergessen. Also, was ich mitgenommen habe, ich glaube, die Theorie ist immer eigentlich relativ klar. Ich frage mich immer, wie kommen wir dahin? Er hat es ja schön beschrieben mit diesem, eigentlich ist ja jeder Mensch liberal. Das ist auch gleich das Thema mit mündiger Bürger und Wahrheit und Nichtwahrheit. Und ich unterschreibe alles, was er gesagt hat. Ich frage mich nur in der Praxis, wie kommen wir da nur mal, weißt du, wir sind ja Lichtjahre davon entfernt, wie kommen wir nur mal ein paar Millimeter weiter? Also das ist eine große Frage da. Ich habe so viele Sachen heute. Jetzt mal der Reihe nach. Ganz, ganz wichtig. Erstmal 2 Kommentare zu Walter Gunz. Und da sind wir, glaube ich, bei einem gerade schon, wo ich gemerkt habe, okay, es ist halt echt schwierig, weil es kam wieder ein Gescheitmeier daher. Oh ja, hier 3 Kapitalisten unterhalten sich und können wir, wir haben ja darüber gesprochen, dass man den Unternehmer mal in Ruhe lassen soll und dann, oh, können wir das bei den armen Menschen auch machen? Wo ich mir schon denke, naja, es ist ja schon mal ein Unterschied, geht es jetzt um mein Eigentum, mein Geld, mein Unternehmen oder geht es darum, dass ich vielleicht ja was von Hilfe von der Gesellschaft bekomme? Aber gut, müssen wir jetzt nicht ausführen. Dann kam wieder das, ah ja, mit der Bürokratie, das ist ja alles ein Schwachsinn und hier der Bürokratiekostenindex, ha, der ist ja gesunken. Ich habe mal wieder super Beispiele dabei. Erstmal, woran kann man Bürokratie festmachen? Das, Francesco, jetzt bitte einblenden. Man kann es zum Beispiel festmachen an was? Wow, Überraschung, an Gesetzen und Verordnungen. Und hier sehen wir es eingeblendet. Naja, ich glaube, selbst jemand, der schlecht sieht, sieht, dass es ordentlich gestiegen ist. Und jetzt habe ich einen Hammer dabei. Und das sind halt Sachen, da braucht mir dann keiner wieder drunter schreiben, so, oh, der Bürokratiekostenindex ist aber nicht gestiegen. Hier, Milliarden versickern im System. Und das ist genau das Problem, was wir haben, dass es ja so sozial ist, wenn wir so viel Geld ausgeben.
Das sind die Arbeitsamtzahlen.
Aber wo bleibt es denn genau? Wie viel Geld Jobcenter 2024? 10,7 Milliarden. Und davon waren wie viel sehr sozial? Gar nicht mal so viel. Denn 6,5 Milliarden Euro. Das sind fast 2/3. Studie der Bertelsmann Stiftung, ganz aktuell. Verwaltung. Ah, so sozial. So sinnvoll. Das ist doch irre. Und jetzt wird es immer irrer. Weil jetzt könnte man ja sagen, ja, der Lochner, jetzt zieht er da irgendeine Zahl raus. Naja, es ist in den letzten 10 Jahren um 39% gestiegen. Und eigentlich leben wir in einer Zeit Automatisierung, Digitalisierung, KI, Roboter, was weiß ich. Da müssten solche Kosten eigentlich in Grund und Boden sinken. Aber sie steigen um 39%. Und dann kommt mir hier irgendein Gescheitmeier und sagt, oh, die Bürokratie, das ist aber gar nicht so schlimm.
Darf ich da ganz kurz einen Punkt zu sagen?
Ja, also wirklich, da habe ich den Kaffee auf.
Weil ich hatte die Zahlen auch mit. Schön, dass du es sagst. Jobcenter ist ja dein Herzensthema.
Ja, und das kritisiere ich ja schon seit langem. Und das ist wirklich, das sind so Sachen, das ist einfach lächerlich.
Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Und was du jetzt tust ist, du kritisierst, basierend auf Fakten, die Bürokratie. Das Narrativ wird aber häufig so gesponnen, dass du die Demokratie kritisieren würdest. Dass du jetzt ein Demokratiefeind bist oder sonst was.
Oder wie Precht das neulich gesagt hat, ich will, dass denn die Bürokratie ist ja dazu da, dass ich nicht den Müll beim Nachbarn in den Garten schmeiße. Also die Logik, wenn jetzt hier die Kosten halbiert werden, dann schmeißt jeder den Müll beim Nachbarn in den Garten.
Und Genau. Das ist ganz wichtig. Und da müssen wir differenzieren. Und das ist komplett abhanden gekommen. Vielleicht auch ganz bewusst, wenn man in den öffentlich-rechtlichen Diskurs schaut. Bürokratie wird mit Demokratie gleichgesetzt. Und das sind 2 ganz, ganz verschiedene Dinge. Und das ist wichtig. Was du hier kritisierst, ist nicht die Demokratie.
Das ist Geldverschwendung einfach.
Und da hat mal, Elon Musk hat das mal gesagt, unabhängig wie man zu ihm steht. Er hat gesagt, ich bin keine Gefahr für die Demokratie, aber ja, ich bin eine große Gefahr für die Bürokratie. Und wir müssen diese Unterscheidung, wir müssen das einfordern von allen, die eine Reichweite haben. Das ist ganz, ganz essentiell, weil das, diese Zahlen, 10 Milliarden fürs Jobcenter, über 6 Milliarden, über 60% gehen für die eigene Verwaltung drauf. Das sind solch horrende Zustände. Egal wie ich zum Staat stehe, egal wie ich zum System stehe, das kann keiner gut finden.
Und wie gesagt, Steigerung 39%. Ja. Weil dann ziehe ich mir irgendeinen Bürokratiekostenindex raus. Ja, schön. Natürlich. Also wie wird der berechnet? Ja. Natürlich, es heißt ja nicht, dass alles schlechter wird. Das heißt auch nicht, dass jede Bürokratie schlecht und schädlich ist. Vielleicht mag es auch sogar sinnvolle Sachen geben. Aber trotzdem, das Problem ist ja auch, und jetzt, du hast ja gerade schon angedeutet, aber ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Es wird ja dann immer das große Ding draus gemacht, wenn ich weniger Bürokratie will, will ich an die Rechte ran. Oder was für ein Schwachsinn. Das, also, wie kommt man auf so einen Irrsinn?
Ja, ich meine, das ist ein bewusstes Narrativ, was geschürt wird.
Ja, das ist einfach ein Irrsinn.
Da bitte ich jeden, wenn das passiert, wenn euch das passiert oder sonst was, darauf nicht aggressiv oder so, aber die Leute darauf aufmerksam machen. Einfach darauf aufmerksam machen. Immer der Unterschied Bürokratie, Demokratie. Ganz kurz dazu, ich möchte eine Sache sagen, weil wir haben mit Walter Gunst, du hast auch noch einen Punkt, auch viel über Verantwortung gesprochen. Und kurze Zeit später war dann ja die Abstimmung im Bundestag zum Thema Schuldenpaket. Ich möchte da gar nicht so sehr drauf eingehen, da haben wir viel drüber gesprochen, sondern über eine Randnotiz, die für mich aber super wichtig ist. Ihr erinnert euch, Ende Januar, Anfang Februar war ja die Abstimmung, auch eine Abstimmung im Bundestag zum Asylzustrombegrenzung, sonst was.
Asylzustrombegrenzungsgesetz, glaube ich.
Ich bin sehr schlecht in Bürokratiesprache. Und damals war es ja so, dass auch viele eher konservative und rechte Influencer auf Twitter die Namen derjenigen Politiker herausgestellt haben und quasi bloßgestellt haben, die von der FDP und CDU dagegen gestimmt haben. Was ich total den falschen Ansatz finde, weil wir sind die Ersten, die immer diese Nibelungentreue zur eigenen Partei kritisiert. Und wenn jemand eigenständig eine Entscheidung trifft, ist das erstmal gut.
Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres als Parteisoldaten, egal in welcher Partei.
Und da auch zum Thema, wer ein echter Demokrat ist, und ihr kennt meine Einstellung zur direkten Demokratie, der muss das aushalten, dass Leute vielleicht auch mal eine andere Meinung haben. Deshalb, wenn Leute unabhängig von ihrer Parteikouleur abstimmen, finde ich das erstmal in Ordnung. So, da, auf die will ich nämlich nicht hinaus, die will ich nicht kritisieren. Damals waren 43 Politiker im Bundestag aber nicht da. Wegen Krankheit oder sonst was. Ihr wisst,
das finde ich auch peinlich.
Der Herr Buschmann, der ja dann aber super viel tweeten konnte, währenddessen war er krank zu Hause. Und 28 von der FDP und CDU waren krank. 28 waren nicht da, konnten nicht abstimmen. Jetzt beim Schuldenpaket waren insgesamt 13 nicht anwesend. 43 waren es beim Asylgesetz, 13 nur jetzt. Das heißt, dreimal mehr Kranke oder Nicht-Anwesende bei dem Thema. Und das sind die Leute, die ich kritisieren will. Weil meine Aufgabe als Politiker ist eigentlich relativ leicht. Ich muss Verantwortung übernehmen. Das ist Teil meiner Job-Description. Deshalb bin ich Politiker. Und ich kann für etwas sein. Ich kann gegen etwas sein. Unabhängig davon, wie ich dazu stehe. Aber sich so etwas zu entziehen, weil ich krank bin, ich hätte gerne mal die ganzen gelben Zettel, sich zu entziehen, weil ich Angst habe vor Konsequenzen oder sonst was in der Position, das, und ich unterstelle jetzt einigen Politikern, dass sie nicht wirklich krank waren damals. Das finde ich, das ist das Schlimmste. Und diesen Menschen, die sich bei solchen Entscheidungen entziehen, aber schön die Diäten kassieren, denen sollte man es verbieten, in den nächsten 20 Jahren den Bundestag von innen zu sehen. Das finde ich ganz, ganz schlimm.
Was wäre eigentlich, wenn alle krank wären? Was wird dann passieren?
Dann würde nichts durchgehen. Dann würde alles Status quo bleiben.
Das meine ich. Das ist
unglaublich. Ich muss, also nicht jeder muss Verantwortung übernehmen. Es gibt Menschen, die wollen das nicht. Die haben dann Jobs, wo ich keine Verantwortung übernehmen muss. Okay, aber wenn ich Politiker bin, dann muss ich das tun. Und dann, wenn da jetzt jemand krank war und wirklich super, okay, aber das geht gar nicht.
Jetzt kommt noch was Wichtiges. Für alle Kapitalistenfreunde, für alle, die gegen Gleichmacherei sind, es gibt einen neuen Kandidaten für den Literatur-Nobelpreis. Und zwar, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, jemand, der einen Roman geschrieben hat, wo man es gar nicht vermutet, und zwar Dr. Rainer Zittelmann hat einen Roman geschrieben und ich habe schon reingelesen. Das Coole ist, Leute, jeder, der das Projekt unterstützt, und ich kann es euch gleich ein bisschen erklären, was die Idee dahinter ist, der kann ordentlich Preise gewinnen. Also jeder, der das Buch kauft, nimmt an einer Verlosung teil. Ich verlinke es euch unten, die ganzen Bedingungen findet ihr da auf der Seite. Und zwar der Roman heißt 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Und das ist ganz interessant, weil...
Lebenslang.
Ja, wir kennen es ja, dieses, Herr Zittelmann ist ja Reichenforscher und er ja ist jetzt kein Freund von Steuererhöhungen und Co., ist ja ein Liberaler durch und durch. Und wir kennen es ja, dass natürlich gerne immer geschrien wird, hier die Reichen, Umverteilung, Gerechtigkeit. Und er hat das Ganze jetzt sozusagen übertragen auf Schönheit. Und es ist eine Dystopie, dass sozusagen die Diskussion, solche Diskussionen gibt es übrigens auch schon. Das ist jetzt keine Spinnerei oder nur Science Fiction, dass eben Leute, die besser aussehen, gewisse Vorteile genießen. Und das wird da in dem Roman ja sehr unterhaltsam, aber auch gruselig beschrieben. Also wirklich eine, ja, könnte eigentlich eine Netflix-Serie sein. Also hat mich ein bisschen an Black Mirror erinnert.
Klingt nach Black Mirror.
Ja. Also ist ein bisschen Black Mirror. Und ihr könnt da coole Preise gewinnen. Unter anderem auch 2000 Euro in bar. Also wer das Buch kauft, das muss man dann sozusagen, steht da alles dann, das wickeln nicht wir ab. Das findet ihr alles auf der Homepage. Also wer das unterstützen will, ein sozusagen kapitalistisches Anti-Gleichmacher-Projekt und noch was Cooles gewinnen will, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung.
Lass uns über Geheimnisse sprechen.
Geheimnisse.
Und über Transparenz, über unser Hauptthema heute. Bevor du, ich weiß, du hast viel, ich möchte dir den Vortritt lassen. Ich möchte nur eine Sache vorab.
Und ist gar nicht so viel mehr jetzt.
Ich möchte, ich möchte eine Sache vorab sagen. Ich finde, jeder Mensch sollte Geheimnisse haben.
Ja, sonst bitte, also, stell dir mal vor, wenn jeder immer ehrlich wäre, dann wird die Menschheit, glaube ich, schon nicht mehr existieren.
Es gibt, klar, wir sind Freunde, wir haben Lebenspartner. Ich finde trotzdem, jeder Mensch sollte so ein paar Dinge haben, die keiner weiß. Ich behalte mir das auch vor, keine Sorge, ich habe keine Leichen im Keller, aber ich finde es eine Schwäche, wenn Menschen Geheimnisse auch nicht für sich behalten können. Das ist eine, du weißt, an wen ich denke.
Ja, also, da muss ich nicht lange nachdenken.
Das sind meistens Menschen.
Das hast du jetzt aber schön ausgedrückt. Man könnte auch sagen, Ratschkattel, der keine fünf Minuten irgendwas für sich behalten kann.
Ich habe zwei, drei Leute im Kopf gerade, es ist eine,
schrecklich.
Für mich, das spricht eine charakterliche Schwäche, wenn man Geheimnisse nicht selbst behalten kann. Denn.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time. And then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up. Even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Wenn man ein Geheimnis teilt, entlädt man sich ja auch irgendwie. Und man erträgt es nicht, wenn man es selbst für sich behält. Und das ist für mich auch immer so eine Form eines Charaktertests, wenn ich Menschen kennenlerne. Und ja, das nur ganz grundsätzlich dazu. Aber wir haben ja die weit, weit größere Spanne, wollen wir heute angehen. Warum wollen wir das tun? Es sind viele Dinge auf der globalpolitischen Seite passiert, aber auch hier intern bei uns. Zum einen gab es ja den Eklat im Weißen Haus zwischen Donald Trump, J.D. Vance und Herrn Zelensky. Das war ja in dem Sinne eine Neuerung, dass zum ersten Mal, so, seitdem ich mich daran erinnern kann, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber dass solche Verhandlungen oder solche Gespräche in der Öffentlichkeit vor der Presse geführt wurden. Ja, sonst wurde es ja immer hinter verschlossenen Türen solche Gespräche geführt. Dann kam ja jetzt raus Medienberichte, dass der Bundesnachrichtendienst schon 2020 der Bundesregierung mitgeteilt hat, dass das Coronavirus vermutlich aus dem Labor in China kommt. Ich habe hier nochmal was mit von der Tagesschau. Also das waren Recherchen jetzt von der Süddeutschen Zeitung und der Zeit, also nicht von Schwobelhausen, ganz im Gegenteil, die herausgefunden haben, dass der Bundesnachrichtendienst die Bundesregierung darauf aufmerksam gemacht hat, hey, die These, dass Virus aus dem Labor kommt, halten wir für 80-95% für wahrscheinlich. Also deutlich wahrscheinlicher als die Fledermaus-These. So, die Bundesregierung hat das aber zurückgehalten. Es wurde uns ja erzählt, bis heute noch, dass es einen natürlichen Ursprung hat. Zum Thema Verheimlichen. Jetzt da meine direkte Frage an dich, jetzt mit ein bisschen Abstand. Wie stehst du dazu, jetzt zu dieser Corona-Sache vielleicht?
Ich finde bei dem Thema Wahrheit zwei Faktoren, glaube ich, sind ganz wichtig. Und zwar Zeithorizont und Perspektive. Das würde ich gerne kurz erklären. Also ich finde, um es vielleicht vorwegzunehmen, ich finde nicht, dass Politiker, wenn wir jetzt damit mal anfangen, immer die Wahrheit sagen sollten. Aber da sind wir jetzt beim Zeithorizont. Denn die Frage ist ja, in gewissen Situationen, kann ich die Wahrheit überhaupt schon hundertprozentig kennen? Oder ist da noch zu viel Unsicherheit? Also mache ich vielleicht Pferdescheu, die ich gar nicht scheu machen muss? Beziehungsweise liefere ich vielleicht in dem Moment, ich denke, ich kenne die Wahrheit, aber ich kenne sie vielleicht noch gar nicht. Also Corona zum Beispiel, denken wir jetzt mal zurück, im März, April, Mai, Juni 2020. Da werfe ich der Politik ehrlich gesagt nichts vor. Ich fand auch diesen Lockdown, da kann man jetzt natürlich im Nachhinein schlau daherreden und sagen, oh ja, das war völlige Überreaktion. Ich glaube, die Auswüchse zum Beispiel, dass man nicht auf einer Parkbank sitzen darf und dieser ganze Schwachsinn, ich glaube, das muss man hart kritisieren. Grundsätzlich die ersten Wochen, Monate, ich glaube, das war eine Phase, da jetzt schlau daherzureden, finde ich ein bisschen schwierig, weil da wussten wir alle nicht genau, wo wir stehen. Ich finde aber, man lernt ja dann und man eignet sich Wissen an. Und was natürlich eine große Schwäche ist und unglaubwürdig, wenn ich das dann einfach so nach dem Motto, ah ja, jetzt ist ja schon vorbei. Und also es gibt keine vernünftige Aufarbeitung, es gibt keine Entschuldigung, es gibt keine Statements, es gibt auch, wie Frau Merkel das macht, gefühlt, ich bin gottgleich, ich habe alles richtig gemacht. Das finde ich ehrlich gesagt, das finde ich schlimm. Ich finde nicht schlimm, wenn man mal in der Situation, wenn man überfordert ist oder wenn man vielleicht sagt, okay, wir wollen jetzt erstmal Ball flach halten. Aber ich finde, man muss ja dann, man kann ja die Leute nicht für blöd verkaufen. Weil ich glaube, da macht man dann irgendwann einfach sehr viel kaputt. Und dann habe ich ja auch einen Effekt. Das Problem ist ja, Merkel muss man aber auch mal loben, zum Beispiel ist leider schon lange her, damals Merkel, Steinbrück, Finanzkrise, als sie vor die Presse sind und quasi gelogen haben oder geflunkert haben, hier nach dem Motto, ihre Sparanlagen sind sicher, was ja im Nachhinein auch klar war, dass es im Endeffekt einfach nur ein Statement war, was völlig im Endeffekt nichts wert war, aber damals hat es funktioniert. Und das Problem ist ja, damals haben die noch hohes Vertrauen genossen, oder also im Vergleich zu heute würde ich sagen, sehr hohes sogar. Und sowas funktioniert ja nur, wenn ich Vertrauen habe. Wenn ich natürlich sonst alles dafür tue, Vertrauen zu zerstören, dann kann ich natürlich auch in Ausnahmesituationen mich dieser möglicherweise guten Notlüge, um mir vielleicht Zeit zu kaufen oder eine Panik zu vermeiden, kann ich mich der gar nicht mehr bedienen. Deswegen glaube ich, ist der Zeithorizont sehr wichtig. Und einfach alles weg zu ignorieren und zu sagen, oh ja, mei, was unser Geschwätz vor 5 Jahren interessiert mich nicht. Und der Bürger soll so nach dem Motto das Maul halten und froh sein, hier
dass er Steuern zahlen darf.
Das geht natürlich nicht. Also ich finde, es ist ganz wichtig, immer dem ganzen Kontext zu geben. Also ich würde das auch nicht unterschreiben, zu sagen, die müssen immer sofort die Wahrheit sagen, weil das, glaube ich, kann in gewissen Situationen, wir kommen auch noch zu ein paar Zuschauerantworten gleich, kann das auch nach hinten losgehen. Aber ich glaube, man hat es in den letzten Jahren mit der Selbstgerechtigkeit und mit der nach dem Motto, ah ja, wir erzählen quasi was, also wir machen es so, dass wir quasi gar keinen Stress haben. Das geht halt, glaube ich, seit einigen Jahren massiv nach hinten los.
Vielleicht einmal ganz konkret oder gehen wir mal ein Gedankenszenario durch. Was wäre, wenn? Es war ja wohl damals so, also man muss sich vorstellen, der Bundesnachrichtendienst kommt und sagt, hey, wir gehen davon aus, das kommt aus dem Labor, aus China. Jetzt gibt's ja dann die Ersten, die sagen, okay, und das verstehe ich auch, das ist dann natürlich Alarmstufe Rot. Weil das könnte ja biologische, chemische Kriegsführung sein. So. Und wenn es ein künstlich hervorgerufener Virus sein soll, dann hätte man davon ja ausgehen müssen, okay, da kommt mehr, da kommt noch eine Mutation und das wird gesteuert. Dass man in diesem Augenblick, und die USA sagt, die USA forscht daran ja schon auch und der US-amerikanische Geheimdienst sagt ja auch schon sehr, sehr lange, seit 2017 und schon davor, dass die Chinesen da forschen. So, jetzt kommt der Bundesnachrichtendienst und sagt, ja, das kommt wahrscheinlich wirklich aus dem Labor. Dass man dann als Bundesregierung mit diesen Informationen nichts sagt zu seiner Bevölkerung, in diesem Augenblick, Thema Zeithorizont, wie du sagst, ja, das kommt wahrscheinlich aus dem Labor und blöd. Das verstehe ich zu 100%. Ihr wisst, ich bin der Erste, der gerne alle kritisiert, aber das verstehe ich. So. Man muss sich aber irgendwann fragen, was ist Verschweigen? Was ist das? Verschweigen für mich können zwei Dinge sein. Einmal, es kann eine Strategie sein in einer Verhandlung. Ja, wenn ich ein paar Dinge verschweige, erstmal zurückhalte, das kann strategisch sein. Das würde ich in diesem unmittelbaren Kontext damals würde ich sagen, ist das noch Strategie. Verschweigen ist aber häufig auch einfach nur eine Form der Bevormundung. Ich traue euch das nicht zu, mit diesen Informationen umzugehen. Mhm. Bestes Beispiel Kinder. Also jetzt haben wir noch keine Kinder, aber Kindern verschweigt man Dinge. Aus gutem Grund, ja. Weil Kinder nicht alles richtig aufnehmen können und sich vielleicht Sorgen machen. Kurze Anekdote, jetzt wo ich in Kenia war, wir saßen am Abendessen in der Lodge und neben uns an einem Tisch war eine Frau mit ihren drei Teenager-Kindern, die waren so 12, 13. Und ich habe das Gespräch mitbekommen und die Frau hat dann erzählt ihren Kindern, dass die jetzt woanders hinziehen müssen, dass es denen finanziell nicht gut geht. Und dann sagt diese Mutter zu ihren Kindern.
Aus welchem Land waren die?
Die, ja, das ist spannend. Das waren Briten. Mhm. Die Kinder sind aber alle in Kenia geboren.
Ah, okay.
So, die hat das da erzählt. Und jetzt müssten die wieder zurück nach England. Wahrscheinlich, weil der Mann den Job verloren hat. Ich weiß es nicht. Sie hat aber dann gesagt, ich habe das so halb mitbekommen, ich kann nachts nicht schlafen, weil ich nicht weiß, wie ich unsere Rechnung zahlen soll. Hat sie ihren Kindern gesagt. Und, boah, du hast das gemerkt, die Kinder konnten das gar nicht so richtig aufnehmen. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte der Frau nicht zu nahe treten, weil die steht wahrscheinlich super unter Druck, aber das würde ich meinen Kindern nie sagen. So, und dann ist Verschweigen aufgrund von Bevormundung schon richtig.
Ja, würde ich auch. Also klar, auch Kontext kennt man nicht, aber ich würde jetzt auch sagen, also weißt du, wenn du kurz vorm Zusammenbruch bist und weißt du, jeder kriegt's mit. Ja, aber sonst, wenn man, sag mal, die Lage halbwegs im Griff hat, würde ich das auch niemals
sagen.
Schau,
wir jetzt, wir wachsen jetzt. Mhm. Mehr Leute kommen dazu. Francesco ist da. Wenn wir jetzt, zum Glück läuft's gut. Wenn wir jetzt wüssten, es läuft sehr schlecht und wir wissen nicht, ob wir das hinbekommen. Jetzt sitzen wir hier und sagen, okay, teilen wir das mit unserem Team. Jetzt könnte man sagen, das wäre nur fair, weil dann können die sich schon mal was anderes suchen oder schon schauen. Aber man kann auch sagen, vielleicht wäre das nicht gut, weil die Panik hätten. So, die haben auch eine Familie zu ernähren und sonst was. Und dann vielleicht sagt man sich dann und kommen wir dann zum Entschluss, nee, Mario, das behalten wir für uns und wir ziehen jetzt durch und wir ziehen den Karren aus dem Dreck.
Du kannst ja auch Leistungen damit beeinflussen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob jemand, klar, dann kann sagen, oh, jetzt wissen sie, was die Stunde geschlagen hat, aber das kann ja auch massiv, vielleicht kann dann auch der Mitarbeiter nicht mehr schlafen und dann wird die Leistung noch schlechter. Oder er sagt dann, oh ja, gut, dann suche ich mir gleich was Neues. Dann das, also ja, es
gibt aber einen großen Unterschied zwischen uns und Eltern zu Politikern. Das ist ja, das machen wir privat. Wir tragen auch das Risiko. So, deshalb steht es mir, finde ich, mehr frei, Dinge zu verschweigen, als, und jetzt komme ich zu dem Punkt, irgendwann zum Thema Zeithorizont hätte man an den Punkt kommen müssen und diese Informationen mit dem Volk hätte teilen müssen. Weil in diesem Zeithorizont wurden ja die Leute, die diese Theorie vertreten haben, das muss man sagen, diffamiert. Die wurden ja wirklich fertig gemacht.
Ja.
Und das hätte nicht passieren dürfen.
Da kam ein sehr schöner Kommentar. Ich weiß nicht, ob ich den gescreenshottet habe. Ich kann ihn relativ frei wiedergeben. Das fand ich, bringt es ganz gut auf den Punkt. Das ist auch nochmal eine Dimension, die man beachten muss. Politiker müssen nicht immer die Wahrheit sagen, aber sie sollten quasi nicht lügen.
Ja.
Also es ist ein Unterschied, ob ich Sachen nicht sage oder zum Beispiel beim Stichwort Impfung dieses, weißt du, ich kann ja, wenn ich jetzt vielleicht erste Nebenwirkungen kenne, dass ich jetzt nicht gleich sage, um Gottes Willen, hier, stopp. Aber dass ich quasi, wenn jemand kritisch ist, den als Irren hinstelle oder als Lügner oder sonst was, das ist nochmal eine andere Dimension. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz feiner Unterschied, dass ich wirklich Leute diffamiere, dass ich andere Meinungen diffamiere.
Mega gut,
ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Was aber auch noch eine wichtige Dimension ist, bei beiden Punkten, also Bürger, Politiker, wir müssen, das meinte ich vorhin mit Perspektive, wir müssen auch immer noch aufpassen. Es gibt ja sowas wie, nennen wir es mal Konkurrenz. Also wenn ich jetzt Bürger, Politiker, es gibt ja andere Staaten, die auch Interessen haben. Genauso Chef, Angestellter, es gibt ja auch eine Konkurrenz. Da ist auch die Frage, sollten die das wissen? Also das hat ja viele Dimensionen. Also ich sage jetzt mal, der Politiker muss sich ja auch anschauen, okay, wenn ich jetzt ehrlich bin, dann ist das vielleicht im Innenverhältnis zwischen Bürger oder ja, Demokratie, Volk und mir gut, aber es könnte uns ja Nachteile bringen. Das ist halt auch so eine schwierige Abwägung. Also ich glaube, falsch ist es, wenn man einfach das nur macht nach dem Motto, ja, ich stehe dann gut da und ich habe meine Ruhe. Es kann natürlich sinnvoll sein, wenn ich dadurch sozusagen fürs Land, für den Bürger, wie auch immer, wenn ich dadurch Vorteile habe oder vielleicht Nachteile verhindere. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Perspektive. Wenn ich es nur aus Egoismus mache, nach dem Motto, ich werde dann wiedergewählt oder ich habe keine Probleme oder was weiß ich oder habe einfach meine Ruhe oder verhindere Diskussionen, wie auch immer, dann finde ich es falsch. Wenn es strategisch Vorteile bringt, wie zum Beispiel in der Finanzkrise, wäre es jetzt, hätte es uns allen geholfen, wenn wir Bankruns hätten? Wahrscheinlich nicht. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig.
Total. Was mir gerade auffällt, wir haben eine Sache aus dem Augen kommen lassen, weil wir die Politik schon mit den Medien gleichsetzen, so als ein Bündel, was ja irgendwie auch ist, was aber ja nicht sein sollte. Denn die Medien haben ja eigentlich sind die Medien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja die vierte Instanz einer Demokratie. In einer idealen Welt ist das ja toll. Du hast einen unabhängigen Medienapparat, der die Politik kontrolliert. Das ist ja die Grundidee. Ich weiß, wir sind da weit von weg.
Ich glaube, wir haben auch eher ein Medienversagen als ein Politikerversagen sogar.
Es wäre die Aufgabe der Medien gewesen, auf diese Punkte hinzuweisen. So, jetzt bei Corona dann ganz konkret. Das wäre die Aufgabe bei der Impfung. Es wäre die Aufgabe der Medien gewesen, die Thesen, die Statements der Politiker kritisch zu hinterfragen und quasi ein Sprachrohr für die Bürger zu sein. Und das passiert nicht mehr. Und das ist der große Kritikpunkt. Also Kritik an den Politikern ja, aber Kritik an den Medien noch 100-mal mehr.
Auf jeden Fall. Ja, also ich glaube auch, dass wir eher ein... Gilt auch nicht für alle Medien. Es gibt auch gute Medien, aber es gibt, glaube ich, halt zu viele... Ja, schlechte, zu viele ja Leute, die einfach von der Materie auch entweder keine Ahnung haben oder einfach Mitläufer sind, wie auch immer. Da gibt's viele Gründe, aber ich glaube, da fehlt uns etwas, also Kompetenz, Pluralität, wie auch immer. Und vielleicht auch der ein oder andere, ja, gibt ja auch viele Bilder, wo man dann mit Politikern beim Abendessen, beim gemeinsamen Sitz, ich weiß auch nicht, ob das so...
Das finde ich in Ordnung.
Ja, ich finde es auch nicht schlimm, aber man hat schon das Gefühl, weißt du, das ist mittlerweile so ein, ja, man ist halt...
Man ist eins.
Ja, genau.
Und wir reden ja auch schon so,
Buddy,
ist eins. Ja.
Genau, und wir machen quasi, es ist eher so ein bisschen die PR-Abteilung ja, als die...
Richtig. Und eigentlich so sollten die konträr sein. Die sollten konträr sein. Die Medien, das ist eine Kontrollinstanz, so war das mal gedacht. Egal, ich habe meinen Punkt da schon...
Hier mal ein Kommentar. Grundsätzlich bin ich für die Offenlegung, um selbstständig Entscheidungen erwägen und treffen zu können. Allerdings habe ich Bedenken, dass die breite Bevölkerung bedacht reagiert. Nur ein Beispiel ist der hohe Bargeldbestand der Deutschen, obwohl es bekannt ist, dass die Inflation im Wert mindert. Ich glaube, ich finde es sehr schwierig, weil, dass wir mündige Bürger voraussetzen und wollen, da glaube ich, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Weil, ich meine, sonst müssen wir die Wahlen auch verbieten. Wenn wir sagen, ja, die Leute sind zu blöd, dann darf ich auch nicht mehr wählen lassen. Also ich glaube, das muss man voraussetzen. Man darf aber, glaube ich, auch nicht den Fehler machen und zu sagen, wir haben mündige Bürger. Das heißt, die treffen alle eine rationale oder gute Entscheidung. Also das meinte ich vorher. Wenn in einer Ausnahmesituation der Politiker davon ausgehen muss, wenn ich jetzt quasi einfach Tabula rasa, die Hosen runter, dass dann die Leute einfach Angst oder Panik kriegen und dass das dann im Endeffekt wieder schadet, dann finde ich es schon legitim, vielleicht mal ein bisschen, was heißt zu lügen? Lügen ist, glaube ich, was anderes als jetzt vielleicht Sachen.
Nee, du hast gesagt, zu verschweigen ist was anderes als Lügen.
Ja, genau. Also, sagen wir mal so, Mittelding. Das ist, glaube ich, wichtig. Also, ich glaube, es ist nicht richtig zu sagen, die Leute sind blöd, wir müssen denen alles verheimlichen. Das ist, glaube ich, falsch. Aber auch zu sagen so, na klar, die Bürger ist mündig, dem können wir alles hinklatschen. Ich glaube, es ist so ein Mittelding und es kommt auch extrem darauf an, worüber sprechen wir. Und man muss ja auch mal das noch, zum Beispiel jetzt bei sowas wie Finanzkrise, das hat ja auch tatsächlich globale Dimensionen. Hm. Also das ist ja wirklich, sowas hat ja das Potenzial, wirklich eine gigantische Atombombe zu sein. Weil ich meine, da kann ich jetzt nicht sagen, ah ja gut, dann rennen halt die Deutschen, gibt's halt in Deutschland einen Bankrun, ja gut, ist ja nicht so schlimm. Das hat ja dann schon... Auswirkungen, genauso wie es ja bei Corona natürlich auch so war. Was ich mich übrigens frage an Juristen unter euch, steht das eigentlich noch im Raum? Ich habe es neulich auch wieder gelesen, jetzt vor ein paar Tagen, so nach dem Motto, was schuldet uns China? Also kann China theoretisch von wem auch immer verklagt werden? Weil man muss sich ja mal vorstellen, was da Schaden entstanden ist. Also das fängt jetzt hier beim Restaurant ums Eck an. Auch was die Staaten dann wiederum zahlen mussten, was Unternehmen auch Lieferketten, also... Da ist ja ein Schaden entstanden, das ist ja Gesundheitskosten, also das ist ja Versicherungen, was weiß ich, das ist ja irre. Also,
aber wer soll es sanktionieren?
Ja, genau, also das wäre interessant, ob das möglich ist. Also erstmal, wie würde das ablaufen? Wer müsste da wen vor welchem Gericht anklagen? Internationaler Gerichtshof, was weiß ich. Und ja, wie ist sowas überhaupt möglich? Also, das finde ich schon spannend.
Ja.
Da müsste man sich jetzt mit Jura auskennen. Also ich will da jetzt gar nicht spekulieren, weil ich habe davon keine Ahnung. Aber es muss ja zumindest theoretisch möglich sein.
Ich habe ja ein Semester studiert.
Ich war für Jura eingeschrieben, aber ich habe die Uni nie von innen gesehen.
Okay, also auch
was,
gut.
Was Jura betrifft.
Ich möchte noch ganz kurz auf deinen Punkt eingehen und zum Thema mündiger Bürger. Und das ist ja dann auch ein Punkt, den du auch zu Recht anbringst, wenn wir zum Thema direkte Demokratie sprechen, weil hier war ein Kommentar, Open Source Everything, ich will meine Entscheidung selber treffen. Also ein Bruder im Geiste von mir für die direkte Demokratie. Aber du hast natürlich einen Punkt, wenn du sagst, wenn der Bürger nicht mündig ist, dann trifft er am Ende dumme Entscheidungen. Jetzt ist es so.
Wir haben ja auch eine repräsentative Demokratie und keine, das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Jetzt ist es so, um eine mündige Entscheidung zu treffen, unabhängig jetzt vom Bürger oder sonst wer, brauche ich ja alle Informationen. Weil sonst kann ich ja nicht mündig entscheiden, wenn ich nicht alle Informationen habe. Das heißt, wenn es trotzdem noch diesen Filter gibt, ja, Bundesnachrichtendienst sagt, und dann wird das zurückeinhalten, dann könnten die Politiker dennoch, wenn es Abstimmungen gäbe, wichtige Informationen zurückhalten, um dann ein Entscheidungsbild zu steuern, was eigentlich komplett bescheuert ist. Und in diesem Punkt spielen die Medien, ich muss wieder drauf kommen, die alles entscheidende Rolle. Funktionierende Medien, ein hochqualitatives Mediensystem ist für die direkte Demokratie elementar. Elementar. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir einen großen Murks. Und das hat sich ja über die in der Schweiz auch über Jahrzehnte entwickelt. Und ich glaube, wir müssen in Deutschland, wir haben darüber geredet, wie kann man starten? Ne? Okay, erst so und so und so.
Stimmt, ja, wir haben ja schon ein paar Ideen.
So, weil das ist ja gut. Du willst es ja auch, du hast nur diesen kritischen Blick, das ist ja gut. Wie starten wir? So, Und das Thema Medienarbeit, unser Mediensystem zu revolutionieren, das ist elementar, um das in Deutschland langfristig zu etablieren. Da bin ich 100% bei dir.
Und wir haben ja schon Ideen, das können wir sagen, weil weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal schon besprochen haben, dass man auch wirklich mal im Kleinen anfängt, das finde ich auch, was Nena Brockhaus da gesagt hat, die habe ich ja vor ein paar Wochen interviewt, da hat sie recht, wenn man immer meckert und auch hier wird zu viel Geld ausgegeben, dann muss man sich einfach mal vor der Haustüre umschauen und mal schauen, wo, und wir regen uns ja auch ständig auf über, erstens, es gibt sehr viele Baustellen und man hat schon das Gefühl, ist nur ein Gefühl, das ist richtig, dass es viele Baustellen sind, die jetzt vielleicht nicht die allerwichtigsten Probleme sind. Ich erinnere an das Klohäuschen, von dem ich mal erzählt habe. Ob das jetzt in München die wichtigste Baustelle ist und ob das jetzt unseren Lebensstandard und auch unter Umweltaspekten, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll war, hier die Wiese wegzugraben und da so ein Klohäuschen hinzustellen. Also in jeglicher Hinsicht weiß ich nicht, ob das sinnvoll war. Und dann kostet es wahrscheinlich auch noch einen Haufen Geld. Und da würde ich schon gerne mal nachfragen. Da glaube ich, kann jeder von euch auch mal selber angehen. Einfach mal, dass man vor Ort nachfragt. Und wir beschweren uns immer über die Politiker und was machen die. Aber dann muss man auch mal hinschauen. Vielleicht kriegt man entweder ein besseres Verständnis dafür oder man macht eben wirklich mal Druck. Weil man kann sich ja nicht immer beschweren, ja, die machen alles falsch. Und dann kritisiert man aber auch nicht direkt. Dann muss man halt einfach mal sagen, okay, jetzt frage ich da mal nach. Jetzt bin ich unangenehm.
Bestes Beispiel. Als der Anschlag hier in München war, wo der Mann in die Menschenmenge da reingefahren ist, bei dem Verdi-Streik.
War das die Landsberger?
Nee, Dachauer Straße da. Das ist ja bei mir, das ist ja mein Arbeitsweg. Ich fahre da jeden Tag hier hin. Da haben Menschen jetzt, das ist ja schon einige, wann war das?
4-5 Wochen oder so.
Ja.
4 Wochen, schätze ich mal.
Ich glaube sogar noch ein bisschen länger.
Vor der Wahl war es auf jeden Fall.
Es war vor der Wahl. Haben Leute natürlich ganz viel Blumen hingelegt und so. Auf dem Bürgersteig auch. Du kommst trotzdem vorbei. Was wird gemacht? Es wird noch eine komplette Autospur abgesperrt. Seit 4 Wochen. Das heißt, es wird einspurig statt zweispurig. Und das ist eine der Hauptverkehrsadern zur Rush Hour. Du kannst diese Strecke nicht mehr fahren. Es ist Wahnsinn, was da jetzt für ein Stau ist. Ich bin kein Unmensch. Thema Trauer, die Leute sollen das da machen. Aber du kommst noch über den Bürgersteig. Du kannst da langlaufen. Und das fällt mir auf. Es sind nicht nur die Baustellen. Es ist auch, wie großzügig es abgesperrt wird. Das ist unglaublich. Du hast eine Baustelle, okay, Bau. Aber dann werden noch 13 Meter links, 13 Meter rechts und noch 3 Spuren weiter wird abgesperrt, damit auch bloß nichts passieren kann. Und dadurch behinderst du halt den Verkehr massivst. Da muss man mal rein.
You've finally broken loose from work. 3 friends, 1 tea time. And then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Wie sind da die Sicherheitsvorschriften? Gut, es gibt ja für alles für mich
ja, wenn du verantwortlich bist, machst du es halt, weil wenn dann was passiert, dann haftest du wahrscheinlich so massiv, weil es dann heißt, ja, sie haben ja hier die Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten. Das ist, glaube ich, das Grundproblem.
Ich glaube, die gehen davon aus, okay, wenn einer auf einer 30 Meter hohen Leiter ist und dann fallen würde, wo könnte er landen? Das ist wirklich, da muss ich sagen, kein Verständnis.
Es gab einen Netflix-Tipp, Zero Day. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist mit Robert De Niro relativ neu. Ich habe es quasi schon, schreib's mal in die Kommentare, ob das ist. Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auf der Liste, habe es aber noch nicht geguckt. Das soll quasi thematisch gut zu dem passen, was wir heute besprochen haben, nach dem Motto Regierung, Informationen zurückhalten. Also werde ich mir auf jeden Fall auch die nächsten Tage mal reinziehen, mal anfangen damit zumindest. Ich habe noch ein paar spannende Sachen vielleicht zu dem Thema Wahrheit. Ich habe noch ein paar Beispiele und ich würde auch gerne noch über das Thema Gehalt zum Beispiel, das ist ja auch so was Interessantes, da glaube ich, können wir auch interessante Insights geben. Also wenn wir jetzt mal auf die Politiker und Bekannte schauen, Steinbrück, Merkel haben wir schon drüber gesprochen. Beispiel Nancy Faeser, das ist mir eingefallen, weil sie hat ja gesagt, da sind wir jetzt auch mal wieder beim Beispiel, was bringt das, ehrlich zu sein? Weil sie hat ja gesagt, ja, also Weihnachtsmärkte vor ein paar Monaten nach dem Motto, Obacht, nicht sicher. Dann ist ja die erste Reaktion, dass man sagt, ja, hier, was soll das? Also die Frage ist ja, was bewirkt das wirklich? Okay, jetzt kann man sagen, ja, das ist fair, weil jetzt kann jeder Bürger für sich entscheiden, geht er das Risiko ein oder nicht. Ja, okay, finde ich soweit sinnvoll. Auf der anderen Seite ist es förderlich, wenn die Bürger das Gefühl haben, die Politik, Innenministerin, die haben das nicht im Griff.
Haben sie ja nicht.
Ja, genau. Aber jetzt ist die Frage, also ich finde es sehr schwer, das abzuwägen. Also
nee, das finde ich leicht, weil ich hab's verbockt. Es liegt ja in meiner Hand. Ich hab's verbockt. Jemand fragt mich, ein Journalist, dann muss ich sagen, nee, ist nicht sicher. Das finde ich relativ leicht, die Frage noch. Weil es lag ja an mir. Ich hätte es ändern können. Dann dazu zu stehen, das finde ich okay.
Ja, ja. Aber dann finde ich ja, die Frage muss ja dann sein, was soll das?
Ja, also, richtig, richtig. Ja, ja, das ist absolut richtig.
Also, und da sind wir auch wieder bei den Medien, dass ich da irgendwie das richtig. Gefühl so nach dem Motto, ist
ja,
halt jetzt so.
Ja.
So, hör mal.
Ja. Also, sie ist aber schon, eine lupenreine Demokratin. Sie
ja,
ist toll.
Ja gut, das ist ja nicht undemokratisch, das ist halt einfach Versagen oder Dummdreistigkeit, wie man das auch nennen will. Was mir auch eingefallen ist, sehr schön, das kennst du wahrscheinlich auch von Herrn Grupp, Trigema. Diese Story, das habe ich schon öfter gesehen, dass er quasi gefragt wurde, Herr Grupp, grüner oder roter Stoff? Und er hat gesagt, grüner Stoff. Und dann haben die grünen Stoff gemacht. Und er hat dann quasi ja verraten, er wusste in dem Moment auch nicht, keine Ahnung, ob roter oder grüner Stoff allgemein ist. Aber der Chef muss dann einfach quasi vorgeben, er hat die Kompetenz. Und das finde ich einen guten Punkt. Das ist jetzt auch in dem Sinn kein Lügen, sondern sag mal, es ist Kompetenz oder Wissen vorspielen und eine Richtung vorgeben. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja kein Lügen, aber ich glaube, es ist schon wichtig und das ist so ein bisschen bei Nancy Faeser oder bei dem Kanzler. Ich glaube, es schadet jetzt nicht, wenn eine Führungsfigur, ob das jetzt ein Chef ist oder ein Kanzler, wenn der einfach das Gefühl vermittelt, ich weiß, wo es lang geht. Ich glaube, dass das grundsätzlich, also ich denke, ich muss immer an Schröder denken. Ich bin jetzt gespannt, was Merz machen wird. Ich glaube, man kann sich auch in die Wahrheit und damit in ein Gejammer und ein Schönreden, ein Begründen, wie es Habeck gemacht hat. Ich glaube, man kann sich auch in das verlieben. Ich finde es grundsätzlich auch sympathisch, wenn sich mal jemand hinstellt und sagt, ah ja, ich bin so ehrlich und es ist alles so schwer und wir haben es uns, jetzt höre ich schon genau dasselbe Geseier von der CDU wie von den Grünen. Ich glaube, die haben sich das Habeck-Playbook ein bisschen abgeschaut. Dieses, ich kann nicht mehr hören, wir haben es uns nicht leicht gemacht.
Ja, ja, ja.
Das ist für mich mittlerweile auch so dieses, sondern ich glaube, es ist doch nicht verkehrt, dieses Schröder nach dem Motto, basta, ich weiß, wo es lang geht. Man sollte es auch nicht übertreiben. Ich glaube, Trump ist das Gegenbeispiel. Ich finde es zum Beispiel auch sehr witzig, dass die Leute, die jetzt, ich wette, dass die meisten Leute oder Trump-Fans würden alle sagen, ja klar, 100% ehrlich. Bei Trump muss ich sagen, zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich, verkörpert er das halt sehr gut, dieses ich weiß, ich mache es. Er verkörpert einfach dieses ich weiß, wo es lang geht, so Gerhard Schröder-Typus. Eigentlich weiß jeder, naja, eigentlich ist er auch nur ein Showman und ein Quatscher, aber irgendwie er vermittelt so dieses ich bin Macher, ich weiß, was lang geht. Auf der anderen Seite weiß ja aber trotzdem jeder, dass Trump lügt wie gedruckt. Und wenn jetzt jemand sagt, ah ja, nur weil er seine Wahlversprechen hält, ja, natürlich setzt er Sachen um, die er versprochen hat. Aber trotzdem lügt Donald Trump nachweislich, weiß ich nicht, wie oft am Tag. Das ist ja nachgewiesen. Also das ist schon lustig, dass Leute, die Trump abfeiern dafür, dass er angeblich alles macht, was er sagt und quasi so, dass die aber nicht stört, dass er bei sehr vielen anderen Sachen lügt. Aber trotzdem finde ich grundsätzlich ein bisschen Schröder Trump, ein bisschen ich weiß, wo es lang geht, glaube ich, schadet nicht, weil es so ein Grundvertrauen gibt.
Ja, die meisten Menschen wollen auch einen starken, also die wollen einen starken Führer, jetzt nicht den Führer, aber die meisten Menschen wollen einen starken Führer. Das ist so.
Ja, halt, Führer, ich würde einfach sagen, sagen wir Kapitän. Der einfach die Richtung so, vorgibt und
das macht auch aus super vielen Perspektiven Sinn. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich glaube, es war Aristoteles, der schon gesagt hat, es gibt halt Führer und Sklaven. Und die meisten Menschen wollen halt geführt werden, gerade in Krisensituationen. Es hat seinen Grund, warum es in Armeen keine Demokratie gibt, sondern ganz, ganz klare Hierarchien. Demokratien sind super da drin zu verwalten. Sie sind super langsam. Sie sind super drin, dass nichts Dummes, also super Dummes entschieden werden. Echte Demokratien. Ne? So. Autokratien sind super gut da drin, dass es schnell nach vorne geht. Da hat jemand gefragt, das habe ich beim Gunst-Talk auch kurz angesprochen. Ich habe einen Podcast gehört von Curtis Yarvin. Der gilt als der Ideenvater der Silicon Valley Elite. Auch von J.D. Vance und so. Dieser Curtis Yarvin, der ist auch Demokratiefeind, wie ich. Also der lehnt Demokratien ab, weil er sagt, Demokratien sind schwach, weil sie so langsam sind. Und er hat ein Interview gegeben in einem Podcast bei der New York Times. Das war ein kritisches Interview. Und das war, ist ein Top, es ist wirklich gut. Was er sagt aber ist, weil der Moderator sagt, ja, aber die besten Ideen, die größten Errungenschaften der Menschheit, Neuerungen, die wurden doch in Demokratien geschaffen. Und er sagt, nein, sie wurden von Autokratien in Demokratien geschaffen. Und er sagt, Steve Jobs ist bei Apple kein Demokrat gewesen. Der war Autokrat. Ein Grupp ist kein Demokrat. Der ist ein Autokrat in diesem unternehmerischen System.
Aber du hast ja trotzdem, ich glaube, das ist schon wichtig, weil das muss man dazu sagen, die Demokratie ist ja schon ein Rechtsrahmen, weil das Problem ist ja, wenn wir jetzt nicht in einer Demokratie wären, könnte jetzt auch der Kanzler sagen, ach, die Videos hier vom Krieger sind mir aber zu frech.
Richtig.
Die werden jetzt nicht mehr gemacht. Also das ist, glaube ich, das muss man, glaube ich, dazu sagen.
Wir müssen von der Demokratie und von der Rechtssicherheit profitieren, aber wir müssen eine, so hart wie das klingt, wir müssen eine Autokratie bleiben. Dann kommen wir voran.
Ja, das ist. Klar, das ist nämlich auch eine Katastrophe und das, glaube ich, ist nochmal ganz, ganz gut auch. Das, glaube ich, kann man schon ein bisschen übertragen jetzt vom, auch von der Politik, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auch aufs Unternehmen. Wenn wir jetzt, gut, wir sind jetzt noch ein kleines Unternehmen, aber sag mal, du hast jetzt ein Unternehmen mit 20, 30 Leuten, sag mal, oder 50 oder 100. Wenn du da jetzt jeden nach der Meinung fragst, ich glaube, das will auch kein Mitarbeiter, weil dann fragt sich der Mitarbeiter auch, ja, was ist der jetzt Chef? Also ich habe gute Chefs erlebt, aber ich habe auch schwache Chefs erlebt und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du das Gefühl hast, dem Chef ist es erstens, es ist ihm egal oder es ist ihm quasi egal, weil er einfach keine Ahnung hat. Also er hat keine Meinung, weil er einfach keine Ahnung hat. Und das ist somit das Schlimmste und Demotivierendste. Also ein Chef muss, da sind wir wieder in einem Grupp, notfalls lieber eine falsche Entscheidung als gar keine Entscheidung. Also ein Chef kann natürlich auch nicht in allem Experte sein, aber er sollte ja schon in der groben Materie, wo er Chef ist, sollte er schon ein bisschen Ahnung haben.
Aber dann noch Verantwortung übernehmen, wenn es schief läuft.
Ja, genau. Das ist richtig.
Das ist Skin in the Game. Dann Verantwortung übernehmen und nicht es verkacken und dann befördert werden im politischen Berlin. Das geht nicht.
Du hast gerade was Spannendes zu Steve Jobs gesagt und das ist sehr interessant. Reality Distortion Field. Hast du das schon mal gehört?
Nee.
Also die, ja, wie soll man sagen, Reality, also die Realität Distortion, also ja, entstellen sozusagen, dass er, ja, wie soll man sagen, Wahrheit und Lüge, wie drückt man das korrekt aus? Also er war berühmt dafür, die Realität zu verzerren sozusagen, also unrealistische Sachen vorzugeben, um dann quasi die Ingenieure, die Leute zu pushen und dann eben Ergebnisse zu erzielen, wo eigentlich alle gesagt haben, nee, das geht gar nicht. So nach dem Motto, ich gebe was vor, wo alle sagen, ja, hier, der spinnt. Und dann pushe ich die aber so weit, das ist natürlich auch grenzwertig, aber trotzdem, dass ich eben einfach pushe und sage, hier, ich will das. Das ist ein bisschen dieses First Principle Thinking, auch was ja Elon Musk steht ja dafür, nach dem Motto, ich habe ein Ziel und dann sagen alle, ja, das geht nicht und dann frage ich mich halt, was müssen wir tun, damit es klappt? Man kann natürlich die Physik nicht außer Kraft setzen, aber man kann natürlich schon gewisse Sachen überlisten oder ausreizen, wie auch immer. Und das finde ich auch interessant. Und das ist ja auch so dieses, so nach dem Motto, ich hier bin jetzt der Diktator und ich will das und ihr macht das. Und es ist mir scheißegal. Und dann, das kann natürlich auch schief gehen, aber es ist natürlich was anderes, weil wenn ich jetzt alle frage, oh ja, und wie geht's dir so und was machst du so? Oh ja, mal. Das ist natürlich schwierig. Also in Sportmannschaften funktioniert's ja auch nicht ohne Hierarchie. Also das Problem ist, wenn ich zu viele Häuptlinge habe, das ist auch nicht gut. Also ich brauche eben eine Mischung. Ich brauche eben Führungsspieler, ich brauche eben Typen, die dann auch den anderen Selbstvertrauen geben. Weil das Problem ist ja, wenn ich jetzt, ich habe jetzt 11 Indianer, dann ist die Stimmung wahrscheinlich gut, aber dann machen sich im Zweifel auch 11 in die Hose oder ja, schauen sich gegenseitig an. Das Problem ist, 11 Häuptlinge, naja, da wird dann gestritten hier, wer ist jetzt der Oberhäuptling? Also ich brauche halt eine Mischung. Und ich brauche dann halt vielleicht auch 2, 3 Leute, wo sich die anderen dann einfach dran orientieren können und die denen auch ein Selbstvertrauen geben, die einfach so ein Selbstverständnis haben, weil das gibt dir Selbstvertrauen. Wenn du mit Leuten unterwegs bist, du bist zum Beispiel auch jemand, der mir Selbstvertrauen gibt, weil ich weiß, wenn wir unterwegs sind, ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, oh, weißt du, weiß der nicht, wie er sich benimmt, was er sagen soll, redet der irgendeinen Mist, verquatscht sich der, was weiß ich, weißt du, das ist ja Stress, weil wenn du quasi für einen anderen immer mitdenken musst und dir denken musst, oh, um Gottes Willen, hoffentlich hier und das, dann zieht das ja dein Niveau auch runter, weil du einfach dich quasi für andere mitdenken musst. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du Leute an der Seite hast, mit wo du weißt, auf die kann ich mich verlassen. Und ich sag jetzt mal, die blamieren dich nicht, aber du kannst dich blind drauf verlassen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig.
All die Leute, alles richtig, all das, was du sagst, Elon Musk, Steve Jobs, das sind alles Leute, die A, wie wir gesagt haben, Skin in the Game haben, die tragen dann noch die Verantwortung und die B, die das auch selber leben. Weil sonst verlierst du deine Leute. Du musst es selber leben. Elon Musk, er hat sich fast zu Tode gearbeitet. Also wirklich. Gibt ja die Stories. Dann hatte die Matratze im Fertigungswerk und so. Also die zeigen das auch. Die sind ein gutes Beispiel. Ob es gut ist, weiß ich nicht. Aber die leben denselben Spirit, den sie dann erwarten. Und das ist doch der große Unterschied dann zu Politikern, wie sonst was, wo man sich denkt, ey, du bist, wenn wir Low-Performer wären und nichts machen würden, ey, ganz ehrlich, das würde 2 Wochen gut gehen und dann würden die sagen, leck mich. Das ist doch der Punkt. Man muss, wenn man Exzellenz fordert, dann muss man selber vorangehen. Und ich habe das immer gesagt, und jetzt kommen Leute hier hin, die jetzt für uns arbeiten. Ja, das ist für mich auch, für mein Ego ist das schwer. Und die können plötzlich Dinge besser als ich. Die sind in ihren Bereichen besser als ich. Dinge, die ich dann jetzt abgebe. Und dann denke ich mir so, boah, krass. Du bist wirklich inhaltlich besser. Aber eine Sache kann ich sicherstellen. Du wirst niemals mehr arbeiten als ich.
Ja, aber das ist ja auch die Qualität, dass man vielleicht einfach auch mal akzeptiert, okay, der ist vielleicht in einem gewissen Bereich besser. Weil da sind wir wieder bei dem Thema, schwache Leute stellen schwächere Leute ein. Und dann ziehe ich so ein Niveau natürlich, also wenn ich selber schon eine Nulpe bin, im Zweifel weiß ich das. Und dann darf ich natürlich keinen einstellen, der besser ist, weil sonst wird's halt sehr schnell eng. Und wenn ich 5 Leute habe, die dann besser sind, das ist ja, glaube ich, auch sowas, man muss sich ja gegenseitig hochpushen. Also durch Fleiß, durch Qualität, man lernt voneinander. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man offen ist, dass man auch, also das Schlimmste ist ja, wenn dann Leute auch irgendwelche Geheimnisse haben, so nach dem Wort, oh, das sage ich dem jetzt nicht, weil dann, das ist ja affig. Also da merkt man auch sehr schnell, und ich habe auch mit solchen Leuten zusammengearbeitet, es gibt nichts Schlimmeres als so Geheimnisse. Also man muss sich das mal früher vorstellen, war in einem Team, da haben geheime Excel-Tabellen, da Running Gags so nach dem Motto, oh, der eine hat die Excel-Tabelle geführt. Und also im Nachhinein, gut, da war ich noch jung, dass man sich sowas auch hat gefallen lassen. Dass man da einfach sagt, so, hier ist jetzt die Excel-Tabelle, da kann jeder jederzeit drauf zugreifen, so nach dem Motto, ah, einer hat die Excel-Tabelle und der hier rennt dann zum Chef, so nach dem Motto, ah, schauen Sie, was ich alles gemacht habe, so. Und das sind so Sachen, solche Menschen kannst du wirklich in die Mülltonne schmeißen. Also die quasi Geheimnisse haben und auch so, weißt du, so dumm dreist, also so selbstsüchtige, ich arbeite auf meine Rechnung. Und dann aber nach außen, oh, wir sind so ein tolles Team. Solche Leute, kann ich euch nur davon warnen, da habt ihr nur Ärger, schrecklich. Das ist so, Leute, die so auf eigene Rechnung und dann auch noch, weißt du, was ich am schlimmsten finde, auch noch so offensichtlich schlecht. So, die einen wirklich für blöd verkaufen, ganz schlimm. Kommen wir noch zum Thema Gehalt.
Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Heute muss ich ein bisschen drücken, aber das machen wir jetzt noch.
Können wir noch ganz kurz machen.
Ja, sag mal, was du verdienst.
Ich weiß es gar nicht. Ich könnte jetzt, das ist ja wirklich, das ist das Schöne, dass man wirklich, also wenn man Unternehmer ist oder Selbstständiger, als Unternehmer ist recht, dass man wirklich so ein bisschen die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Man weiß, es läuft oder es läuft nicht, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, was ich monatlich verdiene. Keine Ahnung. Kann ich ja nicht sagen.
Es ist vielleicht, um das...
Das ist sehr unmöglich.
Naja, um das vielleicht in einen Kontext zu bringen, nicht, dass die Leute denken, wir sind jetzt völlig bescheuert. was wir jetzt so erlebt haben jetzt, wir sind ja noch super jung dabei, in der Community sind Leute, die viel mehr Lebenserfahrung haben, auch als Unternehmer, aber für mich hat sich Geld zu einem Werkzeug entwickelt.
Ja, mich interessiert Geld auch tatsächlich auch irgendwie nicht mehr.
Das ist so.
Als Angestellter war es so, dass man sich jeden Monat darüber geärgert hat, so nach dem Motto.
Ja. Aber jetzt, es ist so ein durchlaufender Post, es ist ein Werkzeug geworden. Und das ist schon, das ist ein anderes Mindset, was man zum Geld entwickelt. Zum Thema, sollten Gehälter öffentlich gemacht werden? Ich glaube, die Skandinavier, da ist das irgendwie sogar verpflichtend in einigen Ländern, glaube ich.
Ja, ich weiß, dass das irgendwo ist, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo, aber ja. Dänemark oder so, ich weiß es nicht genau.
Ganz ehrlich, ich sagte auch, ich wiederhole mich da, mein Unternehmen, meine Regeln, das soll jeder Unternehmer wirklich für sich entscheiden. Ich habe da gar keine Aktien dran. Ich persönlich für mich, wenn ich jetzt so auf uns schaue, unsere Jobs jetzt gerade, die Leute, die wir brauchen, die sind so unterschiedlich, das kann man gar nicht vergleichen. Das würde, glaube ich, das würde nur Unruhe reinbringen.
Also ich bin dagegen, natürlich, es kann, ich meine, ich habe einen anderen Unternehmer nicht reinzuquatschen, wenn das jemand berichtet, ist mir wurscht, geht mir nichts an. Ich finde es aber schwierig und ich finde, man kann das auch psychologisch relativ leicht erklären. Du hast recht, erstens, da fängt es ja schon mal an, Jobs zu vergleichen, ist schwierig, trotzdem weiß der eine dann, okay, der kriegt, weiß ich nicht, 1.000 Euro mehr als ich und das wird dir nie passen. Der Vergleich ist generell immer giftig, weil wenn du weißt, du hast so eine Zahl im Kopf und du wirst unzufrieden sein oder verdienst du vielleicht mehr, dann ist es trotzdem, es ist immer unangenehm und die Situation kenne ich auch. Es gibt ja so den Klassiker, so ältere Kollegen verdienen im Zweifel mehr. Es gibt ja auch dann so alte Verträge. Die Verträge wurden dann vielleicht vor 20, 30 Jahren abgeschlossen. Und wenn du weißt, dass jetzt ein älterer Kollege das Doppelte verdient und weißt aber ganz genau, was der so leistet, das ist schon sehr demotivierend. Und ich glaube, es führt in so einem Unternehmen dann auch dazu, dass man halt, du weißt ja ganz genau, ich kann mir jetzt die nächsten 30 Jahre den Arsch 24/7 aufreißen. Ich werde da nicht hinkommen. Oder der sich den Hintern breit sitzt und gefühlt eine 20-Stunden-Woche hat, da werde ich nicht hinkommen. Und das, wer macht das denn 30 Jahre? Das führt ja dann nur dazu, dass die Leute sagen, ja gut, ich gehe. Ja. Und im Endeffekt, ja, für einen selber ist es dann vielleicht sogar besser, weil man sich nicht so einlullen lässt von diesem, nach dem Motto, hier hast du wieder 500 Euro mehr und jetzt will ich 3 Jahre nichts hören. Aber grundsätzlich trägt das, glaube ich, nicht dazu bei zu einer Leistung, sondern ich glaube, es ist immer demotivierend, weil du weißt, okay, scheiße, der verdient mehr.
Es ist halt dann das Beispiel, was du beschreibst, ist halt ein Beispiel für Missmanagement. Ich würde das vielleicht auch anders sehen, wenn wir jetzt 20 Cutter hätten, alle auf demselben Level. Dann sehe ich es als meine Aufgabe als Geschäftsführer, dass die ohnehin ungefähr even sind.
Ja, natürlich. So. Das wäre jetzt ja affig, wenn der eine das Doppelte verdient und macht das selber.
Wenn das der Fall ist, so wie das bei einigen Unternehmen der Fall ist, dann habe ich dann habe ich den Fehler gemacht.
Ja, klar.
Ich bin ein großer Freund der Freiheit und auch die Freiheit zu entscheiden, was ich kommuniziere und was nicht. In den Dingen, die ich mache, weil ich bin kein Politiker, ich habe nie eine Stimme bekommen, außer zum Klassensprecher.
Hab du warst Klassensprecher?
Einmal, ja. Ich habe eine krasse Diktatur geführt.
Aber du warst nicht Klassenbuchführer?
Nein, das war ich auch. Ich war beides. Ich war krass.
Ich habe einfach immer dem Klassenbuchführer gesagt, was er reinschreiben soll. Nach dem Motto, hier krank. Hier, 5., 6. Stunde fällt aus, schreib mal rein, dass ich krank bin. Habt ihr das nicht gemacht? Aber wenn du Klassenbuchführer, das war schon praktisch. Schreib mal hier rein hier. Sonst hat man sich ja einfach selber reingeschrieben.
Ich habe das ja mal erzählt. Mein größter Erfolg in der Schule war, ich habe es dazu gebracht, in einer Debattenstunde, dass die Klasse am Ende für die Todesstrafe war. Das war wirklich, das war einer meiner größten Erfolge. Ich habe eine Rede gehalten für die Todesstrafe, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist lange her, Leute. Ob ich jetzt noch zur Todesstrafe stehe, da können wir mal ein andermal drüber reden. Ey, das ist auch mal gut, da können wir auch mal. Wir können mal so über diese klassischen moralischen Fragen mal sprechen in einer Runde.
Ja, das finde ich gut.
So, Todesstrafe hier und da.
Ich habe noch ein tolles Spielchen vorbereitet, das geht ganz schnell.
Okay.
Das würde ich eigentlich gerne regelmäßig machen. Leute, schreibt mal Ideen, was man machen könnte, ob Unternehmen, Unternehmer, Aktien, was auch immer. Irgendwas Geiles.
So Spiele?
Ja, also wer gesucht ist. Also es wird jetzt eine Person gesucht. Das ist jetzt okay. Nicht so schwer. Und es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt. Auf jeden Fall, man fängt halt mit einem schweren Tipp an.
Okay.
Zum Beispiel geboren 1967, jetzt als Beispiel. Ja gut, komm. Aber da gibt's eben immer mehr Kontext. So, fangen wir an. Diese Person besitzt eine eigene Marke für Mineralwasser, die allerdings kaum jemand kennt. Sie wurde einmal für die Goldene Himbeere nominiert, aber nicht für eine schauspielerische Leistung in einem Film. Also er ist kein Schauspieler. Die Person war der erste Mensch, der jemals ein Steak als weltbeste Investition bezeichnet hat. Diese Person hatte eine eigene Fluggesellschaft, deren Flugzeuge mit goldenen Wasserhennen ausgestattet waren.
Das ist aber nicht Trump.
Doch, ist richtig.
Ja, hat er die goldenen Himbeere für seine Rolle da? Oder bei
nee, halt WWE? So, nee, halt so, als dass er halt quasi ein okay. Schauspieler ist. Aber ja. Halt so für seine.
War ich gut oder schlecht?
Oh, gut, halt. Aber ich glaube, es war jetzt. Mit dem goldenen Wasserhennen denkt man halt irgendwie schnell an Trump.
Ja.
Also war jetzt auch nicht, da gab es viele so Tipps, ich meine, allein WWE und so, wo man es halt relativ schnell weiß, finde ich. Aber ich finde das,
ich bereite Spielchen. Dir nächste Mal was vor.
Ich bereite auch wieder eins vor. Gebt mal Input, Leute, was man da so.
Sehr böses.
Bei Personen ist natürlich immer gut, aber kann man natürlich noch besser machen. Ich wollte es nochmal antesten.
Ist gut.
Ja.
Ist gut.
So.
Dürfen auch historische Personen sein?
Klar.
Sehr gut.
Ja. Bin ich gespannt. So, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sind gespannt auf euren Input. Nächste Frage der Woche, dann also auf Instagram gerne uns folgen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne kommentieren und natürlich auch, wenn ihr einen Podcast hört, gerne 5 Sterne da lassen, Podcast abonnieren oder auch hier natürlich auf YouTube, wenn ihr das sehen solltet.
Danke.
Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.